ARD.
So mitten in der Nacht bin ich aufgestanden und habe gedacht, dass er irgendwie das ganze Leben klappt zusammen. Und dann habe ich eine lange Zeit gehabt, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich bin komplett gelähmt. Als ob jemand mir Schlaftabletten gegeben hätte und ich wandle durch das Leben auf Autopilot.
Die Lösung. Der Psychologie-Podcast des Bayerischen Rundfunks mit Verena Fiebiger und Marin Wiechers.
Was, wenn wir entweder durch einen unglücklichen Zufall oder sogar durch einen eigenen Fehler in eine schwere persönliche Krise geraten? Was passiert mit unserer Psyche, unseren Beziehungen und wie können wir uns selbst helfen bzw. wie können wir uns helfen lassen? Darüber wollen wir in dieser Lösungsfolge heute sprechen. Die Lösung, das ist Verhaltenstherapeutin Dr. Marin Wiechers. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, und das bist du, Phoebe. Also Journalistin und Host Verena Fiebiger. Schön, dass du da bist und schön, dass ihr da seid.
Wir haben uns heute extra fein gemacht für diese Folge.
Ja, du trägst Jackett, Blazer.
Ja, das Leben ist aus den Fugen geraten, dachte ich mir. Da halte ich zusammen mit ein paar engen
Feinen
Knöpfen.
Zwirn.
Ja, genau. Was wollen wir heute rausfinden, Maren?
Ja, wir sprechen heute über Krisen. Und wenn wir über Krisen sprechen, dann meinen wir damit, dass wir so unser seelisches Gleichgewicht verlieren. Das ist so eine innere Krise, die aber schon auch oft von einer ungewollten Veränderung im Außen ausgelöst wird. Also das kann eine Trennung sein, das kann eine Krankheit sein. In Annes Fall, die wir gerade gehört haben, ist es die Insolvenz ihres Unternehmens, werden wir gleich noch erfahren. Und diese psychischen Krisen, die erschüttern das Selbstbild, das wir von uns haben, das Weltbild. Und wir fühlen uns oft in unseren Zielen bedroht. Also das, was uns eigentlich wichtig ist, ist plötzlich nicht mehr möglich. Darüber sprechen wir heute. Also wir sprechen über persönliches Scheitern, über Fehlerkultur, über Scham. Ja, und auch, was all das mit unseren Beziehungen macht.
Ich weiß nicht, ob ich es in der Lösung schon mal erzählt habe, aber ich erzähle es auch wirklich wahnsinnig gerne nochmal. Ich war in einer Ausbildung, wo ich jemanden kennengelernt habe, ganz am Anfang, am ersten Tag eigentlich schon, einen Kumpel, mit dem ich heute noch befreundet bin.
Ja, das sind immer die ersten, die man trifft, gell? Das
ja, hält. Und der war mir so sympathisch. Also er hat mit mir geredet und dann schaue ich auf sein T-Shirt. Und dann stand da Krise drauf. Und dachte ich mir, wir sind Buddies. Mhm. Wir sind eine Gang.
Hast dich gleich zu hingezogen gefühlt.
Ja, und das ist ja auch schon ein bisschen her. Viele Jahre, wo dieser Krisenbegriff noch gar nicht so existiert hat im Sinne von, wir sind ja jetzt so in einer Dauerkrise auch gesamtgesellschaftlich.
Ja.
Und damals war das, glaube ich, anders gemeint. Damals konnte man es, glaube ich, auch noch ein bisschen ironisch so tragen, das Krise-T-Shirt. Lass uns mal den Begriff ein bisschen eingrenzen. Ist eine Krise was Alltägliches? Ich denke mal nein, aber es ist wahrscheinlich mehr als ein Problem.
Genau, also ein Problem ist nicht gleichzusetzen mit einer Krise. Ein Problem ist ja eher so eine Herausforderung oder eine Schwierigkeit, die wir bewältigen. Und im Gegensatz dazu ist eine Krise schon eine überwältigende Situation, die manchmal auch ganz akut auftreten kann und die uns wirklich in unserem emotionalen Gleichgewicht ja stark destabilisiert.
Heißt wahrscheinlich auch, eine Krise ist eben was, was länger anhält?
Würde ich so sagen, in der Regel ja. Und wir können hier auch noch mal kurz die Krise von einem Trauma abgrenzen. Also eine traumatische Erfahrung ist eine sehr belastende Erfahrung von, sagen wir so, wirklich einem katastrophalen Ausmaß, in dem eigentlich fast jeder von uns mit einer ganz starken Verzweiflung reagieren würde. Jetzt kann man sagen, ja, in einer Krise bin ich ja auch verzweifelt. Ja, das kann auch sein. Ich würde es mal so sagen, jedes Trauma oder fast jedes Trauma zieht eine psychische Krise nach sich. Aber nicht jede Krise beinhaltet ein Trauma. Aber wir bleiben heute mal bei der Krise.
Ja, gerne. Ich finde es ganz gut, dass wir jetzt mal so nach beiden Richtungen versucht haben, zumindest ein bisschen abzugrenzen, also so diesen Krisenbegriff einzuordnen.
Was ich dazu noch sagen will, Phoebe, ein ganz dominantes Gefühl in der Krisensituation ist Angst. Das ist was, was wir bei einem Problem zum Beispiel in der Regel nicht so haben. Aber eigentlich jede Krise ist mit Angst verbunden.
Ja, die Angst, die hatte Anne auch. Von der haben wir schon gehört, wie es ihr ganz am Anfang ging, als die Krise schlagartig da war in ihrem Leben. Anne Cork heißt sie. Für Menschen, die Ähnliches wie sie erlebt haben, nämlich insolvent zu gehen, für die ist sie vielleicht gar keine Unbekannte. Sie ist sowas wie eine Krisenaktivistin in eigener Sache. Eine sehr humorvolle Frau, in Klammern gebürtige Britin, also kein Wunder vielleicht. Eine sehr lebensfrohe Frau. Unternehmertum hat sie mir bei unserem Treffen erzählt. Das gab es in ihrer Familie schon. So die Generation vor ihr, ihr Onkel, hatte ein sehr florierendes Geschäft, wortwörtlich zu sehen. Er hatte nämlich einen erfolgreichen Blumenhandel. Und Anne war selbst auch eine sehr umtriebige Frau und auch überhaupt nicht ängstlich, bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr klar war, verdammt, ich werde mein eigenes Geschäft verlieren. Ich werde wahrscheinlich am Existenzminimum leben.
Bei mir als alleinerziehende Mutter war meine allergrößte Angst, man nimmt mir die Kinder weg, weil ich nicht mehr in der Lage bin, sie vernünftig dann zu versorgen. Es steht in keinem Gesetz und ist auch natürlich nicht passiert. Aber das hat mich also wirklich also sehr, sehr viele Nächte gekostet und sehr viel Kraft gekostet.
Vielleicht auch nochmal von vorn, was ist eigentlich passiert damals? Also Anne hat vor über 20 Jahren ein Start-up gegründet, 1999 war das. Ja, und es war ein Start-up, eine Firma, die internationalen Firmen, vor allem US-amerikanischen Firmen, geholfen hat, in Deutschland Geschäfte abzuwickeln. Das lief erstmal ziemlich gut. Anne hatte etliche Angestellte, musste dann größere Büroräume anmieten und dann brachen die Aufträge relativ schlagartig ein. Sie beschreibt 9/11, also den 11. September, die Terroranschläge in New York als Schlüsselmoment für den Bach runtergehen der Firma, weil viele ehemalige Auftraggeber selbst insolvent gegangen sind oder zurückhaltend waren plötzlich. Und dann ging es ziemlich schnell bergab.
Der Punkt festzustellen, dass es nicht weitergeht, das ist überhaupt der schwierigste Punkt, den es überhaupt gibt. Weil wenn man dann so ein Unternehmen hat, dann versucht man immer zu retten. Und leider ist es so, wenn eine Insolvenz oder eine Schuldensituation sich anbahnt, kommen immer noch kleine Aufträge rein. Und das Gefühl, es könnte noch rettbar sein, ist sehr, sehr lang da. Aber bei mir war es so, ich habe mir einen Punkt gesetzt, an dem ich dann sage, ich muss die Reißleine ziehen. Und der Punkt war der Tag, wo ich merke, dass ich im nächsten Monat die Gehälter der Mitarbeiter nicht bezahlen kann.
Sie kann auch die Büroräume nicht einfach kündigen. Also hatte quasi einen Vertrag, wo das nicht im Monat drauf möglich war. Und sie sagte mir, so sie hatte nie den Dispo überzogen und plötzlich wächst da so ein Schuldenberg ganz rasant ran. Und Insolvenz, das hieß für Anne, dass sie auch damals mit ihrem Privatvermögen gebürgt hat. Das heißt, nicht nur die eigene Firma ging den Bach runter, sondern sie musste ihre halb abbezahlte Wohnung quasi hergeben. Krankenversicherung war weg, ihre gesamte Existenz, wie sie sie davor gekannt hat. Das können wir uns erstmal so wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn wir keine Bankkarte mehr haben, die man benutzen kann. Wir können nicht einfach einen Kaffee trinken gehen, wenn wir Lust haben. Und man ist ja gerne auch mal so ein Schnäppchenjäger, aber wenn ich nur zum Discounter gehen kann, wenn da die Sonderangebote sind, dann ist es nochmal was anderes. Was macht es mit uns, Maren, wenn wir so mit dem Rücken zur Wand stehen?
Ja, das löst ganz, ganz starken Stress in uns aus. Und um das schon nochmal deutlich zu benennen, wir sprechen in dieser Folge nicht über strukturelle Armut, sondern wie es ist, von jetzt auf gleich alles zu verlieren. Also wir sprechen über eine Krise am Beispiel des finanziellen Verlustes, aber das erwähnen wir trotzdem mal Menschen, die in dauerhafter Armut leben. Also für die der tägliche Überlebenskampf so ein Stück weit der chronische Zustand ist, auch die erleben chronischen Stress. Zum Beispiel auch durch die Stigmatisierung, die mit dem Armsein so einhergeht. Bei Anne kommt ja so dieses Stigma des Scheiterns dazu. Also du hast ein Geschäft und du verlierst es wieder und noch dazu gehst du mit Schulden raus. Und vielleicht machen wir mal kurz deutlich, was da so auf körperlicher Ebene passiert. Also einen kleinen Ausflug in die Neurobiologie. Wenn wir von Stress überflutet werden, dann verändert sich ein bisschen die Aktivität in unserem Gehirn. Genauer gesagt sehen wir in der Regel eine Reduktion der Aktivität im präfrontalen Kortex. Das ist der Teil, der so hinter unserer Stirn liegt. Und das ist auch der Teil unseres Gehirns, der wichtig ist für so zielgerichtetes Handeln. Also in die Zukunft zu planen, genau Pro-Kontras abzuwägen und so. Dieses System ist dann ein bisschen geschwächt und wir haben so die Tendenz, auch weil wir natürlich, weil unser Gehirn auch irgendwie Sicherheit möchte, in so ganz gewohnheitsbasierte Reaktionsmuster zu verfallen. Die übernehmen dann so die Kontrolle über unser Verhalten. Also unser Gehirn schaltet so ein kleines bisschen in den Steinzeitmodus. Und wir sehen zum Beispiel auch in Studien beforscht, dass wir in akuten Krisen wirklich weniger gut darin sind, langfristige Entscheidungen zu treffen, weil unser Gehirn dann eigentlich nur das ganz Kurzfristige eher sieht.
Ich finde, es kommt immer so ein bisschen komisch zu sagen, was passiert jetzt im Gehirn? Ja, was ist da eigentlich los? Aber das finde ich total wichtig, weil eben Stress, also dieses Psychische wird immer so abgekoppelt. Dabei ist eben Stresshormone und was da alles geht, wirklich hat ganz starken körperlichen Einfluss. So, ja. Für wen, vielleicht kam das für einen an jetzt komisch, dass du über die Neurobiologie in dem Fall sprichst, wenn jemand eben kein Geld mehr hat und dass das aber wirklich körperlich und psychisch was mit uns macht.
Absolut.
Anne meinte zu mir, sie ist Tage und Wochen lang wie auf Autopilot unterwegs gewesen. Es hat sie einfach aus dem System katapultiert, in dem sie davor gelebt hat. Und was dann eben doppelt belastend war, war diese soziale Schmach, so sich selbst dafür zu verurteilen, so was habe ich falsch gemacht und was denken die anderen? Was denken die erfolgreichen Menschen in Anführungsstrichen in meiner Familie?
Bei mir kam dann das Gefühl auf, oh Gott, da bist du dann die erste Person, die allererste Person in dieser Familie, die Schulden hat. Und da sieht man sich schon ein Fell vom schwarzen Schaf dann auch anziehen nachts, ne, so, wenn das dann doch durch den Kopf geht. Was bei mir auch hochkam, war eine hohe Enttäuschung mit mir selber, dass ich es nicht geschafft habe, die Firma langfristig erfolgreich zu halten. Ein Gefühl, ja, es hätte irgendeinen Punkt geben müssen, an dem ich merke, dass so etwas kommt.
Also was habe ich falsch gemacht? Hätte ich die Katastrophe nicht abwenden können? Was reden die anderen nun über mich, wo ich gescheitert bin? Diese Gedanken, die sind Nacht für Nacht in Annes Gehirn gekreiselt und kennen vielleicht auch viele von euch. Und dafür muss man nicht insolvent gegangen sein, wenn man gerade Sorgen hat oder Dinge wirklich schief laufen, dass man nachts wach liegt. Dieses Gedankenkreiseln, das ist schrecklich, ne?
Ja, total, absolut. Und es ist in so einer Belastungssituation schon auch so die Standardreaktion unseres Gehirns. Also, dass wir entweder so über die Vergangenheit nachdenken, dann sprechen wir in der Psychotherapie vom Grübeln, oder dass wir Angst vor der Zukunft haben, dann sprechen wir in der Psychotherapie vom sich Sorgen machen. Also, das ist immer eine Unterscheidung, die wir in der Praxis treffen. Wir grübeln über die Vergangenheit und wir sorgen uns um die Zukunft. Dahinter steckt ein psychischer Mechanismus und der ist beim Sorgen und beim Grübeln derselbe. Nämlich, wir machen beides, um uns in dieser total verunsichernden Situation, in der wir uns befinden, kurzfristig ein Gefühl von Kontrolle haben und um uns nicht so hilflos zu fühlen. Weil in dem Moment, in dem ich nochmal so in die Vergangenheit gehe, wie Anne das tut, und immer wieder durchdenke und immer wieder überlege, was hätte ich anders machen können, in dem Moment habe ich das Gefühl, naja, es hätte ja vielleicht doch was gegeben. Ne? Vielleicht hätte ich an dem Punkt ansetzen können. Und das fühlt sich für uns paradoxerweise immer noch besser an, als sich völlig hilflos zu fühlen. Also die Hilflosigkeit, das ist ganz wichtig zu sagen, die wird durch das Grübeln ganz kurzfristig reduziert. Und langfristig erschöpft uns dieses Grübeln aber und führt eigentlich dazu, dass unangenehme Gefühle zunehmen. Und ganz ähnlich ist es, wenn wir uns über die Zukunft sorgen. Also dann haben wir kurzfristig das Gefühl von Kontrolle, aber langfristig verstärken sich die Zukunftsängste eigentlich.
Das war mir auch ganz lange nicht klar. Das Fatale ist, wir denken, wir tun da was. Also wir, indem wir es zerdenken, gibt uns das Gefühl, ich mache doch irgendwas.
Ja.
Aber die Situation ändert sich überhaupt nicht. Uns geht's aber einfach wahnsinnig schlecht, also langfristig damit. Besonders belastend für Anne war damals, und darüber hat sie so viel nachgedacht, ich habe es ja auch als Elternteil irgendwie verkackt.
Ich habe in der Phase die Kinder immer angeschaut und habe gefragt, also ob ich würdig bin, Mutter zu sein. Und habe aber im Laufe der Zeit irgendwann mal mitbekommen, kein Kind dieser Welt fragt Mama, wie viel Geld hast du auf dem Konto? Wenn es nicht genug ist, dann nenne ich dich Mama nicht mehr. Ein Kind liebt bedingungslos. Und ich finde, diesen Moment zu sehen, die Kinder werten einen nicht ab, war auch ganz, ganz wichtig. Ich hatte aber auch Scham, ein Schamgefühl. Was bedeutet das für die Kinder? Wie viele Verzichtsmomente werden sie haben?
Das finde ich auch so das Harte dran. Es geht einem in der Krise schon so schlecht und dann schämt man sich auch noch dafür.
Ja, voll. Dann kommt so diese Schamkeule noch daher. Und das ist ja so ein total häufiges Gefühl, auch in finanziellen Krisen, aber natürlich auch in anderen Krisen. Ne? Die können Scham auslösen. Also zum Beispiel, wenn ich gekündigt werde, wenn ich eine Scheidung gerade vollziehe oder wenn ich geschieden werde, wenn ich vielleicht eine körperliche oder auch eine psychische Erkrankung habe. Auch da ist die Scham häufig.
Gerade bei so einer körperlichen Erkrankung habe ich mal festgestellt von einer mir sehr nahestehenden Person, was ich niemals gedacht hätte, dass es sich schamvoll anfühlen kann, nicht mehr gesund zu sein. Also ich habe jemanden mal ins Krankenhaus begleitet zu einer Behandlung und die Person hat auf dem Rückweg jemanden gesehen, die sie kannte und hat sich in die Büsche geschlagen. Ja. So, ich möchte jetzt nicht gesehen werden, dass ich hier, was mache ich im Krankenhaus? Darüber spreche ich nicht.
Ja.
Also dass quasi Gesundheit so der Status quo ist und die Krankheit katapultiert dich auch aus dem System.
Voll das passende Beispiel, genau. Jedes Gefühl, das wir haben, hat eine Funktion, sonst würden wir es nicht mehr de facto erleben, sonst wäre es nicht mehr hier. Und die Funktion von Scham ist schon, dass die sozialen Normen oder so die moralischen Werte irgendwie aufrechterhalten werden. Scham entsteht irgendwie dann, wenn wir das Gefühl haben, wir funktionieren nicht so, wie es von uns erwartet wird. Wenn wir Scham erleben, dann hat das einen total starken Einfluss auf unser Verhalten. Ich glaube, das kennen wir alle, so das, den Wunsch, ich möchte mich in Luft auflösen, ich möchte im Boden versinken. Also die häufigste Reaktion ist so, wir ziehen uns zurück. Wir haben das Gefühl, wir gehören nicht mehr dazu, wir sind ausgestoßen. Scham kann auch das Gegenteil bewirken, dass ich dann erst recht mich total bemühe, Werte und Normen zu erfüllen, total zu funktionieren, also da so ein bisschen in so eine Kompensation gehe.
Also, wie soll ich das sagen? Wenn man Kohle hat, kann man auch in einer 300-Euro-Jogginghose auf die Straße gehen, so ungefähr, so und merkt nichts dabei. Und ich kann mir aber vorstellen, dass eine Überkompensation ist, dass man sich immer extra zurecht macht, wenn man rausgeht, einfach um da perfekt zu wirken.
Ja.
So, die Kleidung muss immer gebügelt sein, es muss immer perfekt sitzen. Und jemand, der nicht diesen Druck hat, nicht dieses Schamgefühl hat, dem ist egal, ob er ein Loch im Pulli hat,
ja,
so ungefähr. Also jetzt mal auf dieses, wenn es jetzt um finanzielle Armut geht oder wenn es jetzt um diesen finanziellen Druck geht, darauf angesprochen. Bei Anne war es so, dass die Angst davor, dass ihre Kinder sozial nicht mehr mithalten können, sie ihre Scham hat überwinden lassen. Also sie hat gemeint, es war klar, sie kann sich den Fußballverein für ihr Kind nicht mehr leisten. Und es wäre so schlimm, wenn das nicht mehr laufen würde. Und deswegen hat sie dann gesprochen. Und das war das Erste, wo sie gemerkt hat, okay, wenn ich das überwinde und spreche, dann hilft es, weil es wurde einfach sofort übernommen.
So. Ja, mega.
Sie hat das Geld bekommen, das Kind konnte weiter ins Training, es gab gar keine Unterbrechung. Einfach war es natürlich trotzdem nicht.
Gerade so in dem Moment, in dem wir dann die Hilfe annehmen oder auch Hilfe erfragen, gerade dieser Moment lässt die Scham nochmal ansteigen. Langfristig sinkt die Scham dadurch aber häufig.
Lass uns vielleicht an dem Punkt nochmal genauer drauf eingehen, was diese Krise mit sozialen Beziehungen machen kann. Also jetzt in Annes Fall, jemand ist im System wie alle anderen so und plötzlich zack, kann die Person nicht mehr mitmachen. Und da gibt es ja zwei Seiten, also die betroffene Person, in unserem Fall Anne, und das Umfeld.
Ja, wir können ja mal mit dem Umfeld tatsächlich mal anfangen. Wir wissen da ja oft gar nicht, wie wir selbst damit umgehen sollen, wenn einer anderen Person so ein Schlag widerfährt. Ne? Also es fällt uns vielleicht auch gerade dann besonders schwer, wenn wir mit dem Umstand selbst jetzt noch wenig Erfahrungen gesammelt haben. Und um aber jetzt nochmal so die Seite zu wechseln, also es fällt auch den Menschen in der Krise schwer. Ne? Wir werden so auf uns selbst zurückgeworfen. Wer bin ich noch ohne mein Unternehmen oder wer bin ich noch ohne meinen Partner? Wir kommen so ein bisschen zu unserem früheren Ich zurück. Oder gibt es das vielleicht dann gar nicht mehr, dieses frühere Ich? Und dann kommt vielleicht wieder der Aspekt der Beziehung mit rein. Ne? Nämlich so die Frage, bin ich auch noch liebenswert ohne mein Unternehmen? Oder wenn ich nicht mehr in einer funktionierenden Ehe bin? Oder wenn ich nicht mehr diesen tollen Job habe? Und sind die anderen Menschen dann noch für mich da?
Ihr wollt gleichberechtigt leben. In eurer Partnerschaft, im Job, der Familie. Aber irgendwie kommt immer was dazwischen. Die Alltagsfeministinnen zeigen euch, wie ihr eure Ideale leben könnt. Sonja Koppitz ist Journalistin und Johanna Fröhlich-Zapata ist Coach für Alltagsfeminismus. Jede Woche sprechen die beiden über alltägliche Situationen, die wie Kleinkram wirken, aber in Wirklichkeit viel Zündstoff bieten. In jeder Folge hört ihr ein echtes Coaching aus Johannas Praxis mit einem Problem, das vermutlich viele so oder so ähnlich selbst schon erlebt haben. Gemeinsam blicken Sonja und Johanna auch auf die gesellschaftlichen und politischen Hintergründe jedes Themas. Ungerechtigkeiten folgen einem System. Das wollen die Alltagsfeministinnen überwinden. Für ein faires Leben für alle. Jeden Dienstag in der ARD-Audiothek. Es war ein Riesenthema für Anne, so wer bin ich noch und wie bin ich jetzt für andere und auch Hilfe annehmen. Sie erinnert sich noch sehr gut an das Hilfsangebot einer Freundin.
Da hat mir eine sehr gute Freundin geholfen, indem sie komplett anders reagiert hat. Sie wollte mit mir einkaufen gehen, dass die Kinder dann was zum Essen haben und ich habe gesagt, das kann ich nicht annehmen. Und sie lehnte sich zurück mit verschränkten Armen, die Augenbrauen gingen in die Höhe und sie sagte zu mir, so arrogant sind wir geworden, oder? Ich habe überhaupt nicht gewusst, wovon sie redet. Da habe ich gesagt, also, was meinst du mit arrogant? Arrogant, dass ich nichts annehmen kann. Und dann hat sie gesagt, ja. Dann hat sie gesagt, all die Jahre, wo es dir gut ging, hast du jedem von uns geholfen, ungefragt. Und du hast erwartet von uns, dass wir das annehmen. Und jetzt bist du dran. Bist du etwas Besseres?
Da hat es mich total getroffen, Maren.
Boah, ich habe gerade auch voll Gänsehaut. Mich schickt's gerade voll.
Weil ich tatsächlich früher total gerne so Pakete verschickt habe. Und auch Freundinnen, ich sag schon mal so gerne und auch reich beschenkt habe.
Wo du warst so eine Geberin so.
Ja, wo ich dachte so, ach, die haben jetzt ein Kind gekriegt und da sind keine Großeltern da und da muss doch jemand kompensieren. Ich habe Zeit, ich habe Bock, ich habe die Kohle. Und mir war überhaupt nicht klar, dass das vielleicht auch gar nicht so easy ist, so Pakete zugeschickt zu kriegen. Ja. Für mich hat es einfach nur Fun gemacht. Ich hatte die Kapazität und es ist super krass, wenn die heute zu mir kommen mit so einem Sack Klamotten und mir das dann geben und ich immer das Gefühl habe, das kann ich doch eigentlich gar nicht annehmen. Das geht ja doch eigentlich gar nicht.
Und ja, du merkst, das fühlt sich nicht nur gut an, ne, das so zu bekommen.
Was ich jetzt gerne besprechen würde, ist, so was macht die Freundin da eigentlich? Und finden wir das jetzt gut, dass sie diesen Arrogant-Vorwurf da so bringt? Ich finde es ein bisschen hart, muss ich sagen, weil Anne liegt ja eh schon am Boden. Aber andererseits auch recht erfrischend, weil sie nicht so mitleidig ist.
Mhm. Ja, sie wird fast so ein bisschen ärgerlich irgendwie. Ich finde es auch ganz fresh.
Oder schroff.
Aber es ist ein Riesenthema, ne? So Hilfe anzunehmen, fällt vielen von uns mega schwer. Und wir merken auch, wenn jemand anders, wie du auch sagst, mir so ein Riesengeschenk macht, da habe ich manchmal fast die Tendenz, ein bisschen auf Distanz zu gehen. Oder da wehrt sich innerlich was in mir. Und gerade dann, wenn wir in einer Krise sind, gerade dann, wenn unsere Welt Kopf steht, und die Gründe, warum es uns schwerfällt, Hilfe anzunehmen, sind vielschichtig. Also wir Menschen haben in der Regel ein Bedürfnis nach Autonomie. Wir möchten Abhängigkeit von anderen vermeiden. Es kann aber auch sein, dass so diese Vorstellung, Hilfe anzunehmen, sich wie so eine Art Kontrollverlust über meine eigenen Angelegenheiten anfühlt. Also ich schaffe es noch nicht mal, eigenes Essen für meine Kinder beispielsweise zu kaufen. Und es kann auch bei einigen Menschen in einem eigenen niedrigen Selbstwertgefühl begründet liegen. Also so der Glaube, ich bin es nicht wert, Hilfe anzunehmen oder Hilfe zu erhalten. Ja, das können alles Gründe sein, warum uns das so schwer fällt. Aber diese Hilfe erstmal abzulehnen, was auf Annes Freundin so arrogant wirkte, das ist eher eine Schutzreaktion, um sich vor noch unangenehmeren Gefühlen zu schützen.
Mhm. Verstehe.
Aber Anne hat es dann trotzdem gemacht, oder? Also die, das, weißt du das?
Sie hat gesagt, sie hat dadurch das eben auch gelernt. Also, dass es auch okay ist, was anzunehmen, auch wenn man nicht gleich was zurückgeben kann. Sie hat auch erzählt, dass sie hat ja noch einen Verein gegründet für Menschen, denen es auch so passiert ist, dass sie sich mit Leuten, die so frisch insolvent sind, dass sie sich mit einer Person zum Beispiel mal auf einen Kaffee getroffen hat und das war völlig klar, die Person kann den Kaffee nicht zahlen. Und dass sie dann zu der Person gesagt hat, in 2 Jahren treffen wir uns wieder hier und dann geht der Kaffee auf mich.
Ja, finde ich gut.
Also, dass man nicht immer sofort was zurückgeben muss, dass es auch später kommen kann. Also diese Freundin war da sehr straight, ja, und da ist es Anne dann tatsächlich auch leichter gefallen, vielleicht auch so direkt zu sagen, was brauche ich? Das ist nämlich auch der Fall, dass das Umfeld, das oft auch ja sehr gerne helfen möchte, gar nicht so richtig weiß, welche Form der Hilfe eigentlich. Und was Anne mir auch noch gesagt hat, was ich interessant fand, es ist auch noch ein weiterer Schritt zu sagen, also nicht nur ich schaffe es alleine nicht, sondern ich brauche das und das. Also dass man das so wirklich artikuliert, welche Hilfe wirklich hilft.
Wenn mir geholfen wird, darf ich dann auch sagen, wie ich Hilfe brauche. Das ist dann die zweite Hürde. Da sind alle Freunde ringsherum völlig irgendwie ja, ratlos. was ist jetzt richtig zu machen? Soll ich ihr eine Flasche Parfüm zu Weihnachten schenken? Soll ich ihr einen Weihnachtsbaum zu Weihnachten schenken? Was ist da richtige? Für mich war richtiger der Weihnachtsbaum für die Kinder. Also eben auf Parfüm konnte ich verzichten.
Ja, also wenn so eine Person in unserem Umfeld in der Krise steckt, dann macht uns das ja oft beklemmt oder es macht uns hilflos. Für diese Hilflosigkeit oder die Unsicherheit, die wir dann erleben, da kann es auch wieder verschiedene Ursachen geben. Wir haben vielleicht Angst. Das kenne ich manchmal selbst auch persönlich, so in der Beratung dann einen Fehler zu machen oder irgendwie ne, diese Unterstützung, die gerade gefragt wäre, nicht leisten zu können.
Ja, voll. Also ja. Ich habe auch oft das Gefühl, ich gebe irgend so einen Rat oder ich denke dann so, das würde jetzt vielleicht helfen. Und dann denke ich wieder drüber nach, war das jetzt vielleicht Quatsch?
Ja,
oder
voll.
Verärgert das jetzt die Person? Oder ist es voll falsch in die falsche Richtung gedacht?
Das war jetzt überhaupt nicht hilfreich irgendwie. Genau, ja. Oder dass uns in so einem Moment auch bewusst wird, wie wenig Kontrolle wir eigentlich über die Lebensumstände dieser anderen Person haben. Also dass es wirklich gerade nicht viel gibt, was wir an dieser Situation ändern können.
Ja, ja, dieses, wir können es für die andere Person richten, Gefühl. Und man kann eigentlich gar nichts richten.
Nee, absolut. Und da ist es schon so, dass das Umfeld, dass wir dann oft ganz dankbar sind, wenn wir so eine konkrete Anleitung bekommen, ne, was gebraucht wird. Und was wir da schon tun können, also statt so einem allgemeinen Satz wie, hey, ich bin immer für dich da, könnten wir wirklich ganz konkret fragen, was brauchst du gerade?
Und über diese konkrete Hilfe hinaus, die total wichtig ist, gibt es noch einen Aspekt, den Anne mir gesagt hat, den ich nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar, dass man, obwohl man in der Krise steckt, trotzdem ja eigentlich immer noch die gleiche Person ist. Also die Person, die keine Krise hat.
Kann ich dann auch diesem Menschen zeigen, wie sehr sein Wert noch da ist für mich, also ohne die Geschenke. Also kann ich jetzt auf ihn zugehen und sagen, ich sehe dich jetzt als erfolgreicher Unternehmer oder Unternehmerin, ich sehe dich in einer Krisensituation und bin aber überzeugt davon, du wirst das überwinden. Und dieses Gefühl in dem Moment des Fallens, einen Spiegel vorgehalten zu bekommen, wie die anderen Menschen mich sehen. Das hat mir sehr geholfen. Und ich glaube, das kann man als Freund jedem Menschen schenken, einfach ihm zu zeigen, was er noch hat und was wichtig an ihm ist.
Ja, ich hoffe, das ist klar geworden, was sie da meint. Also oft sind ja Freunde oder Freundinnen von uns oder nahestehende Angehörige wirklich in schwierigen Situationen oder ihnen geht's wirklich längere Zeit schlecht und das wird dann die Person mit dieser Eigenschaft Krise. Also diese Person hat einfach jetzt schon seit 100 Jahren partnerschaftliche Krise oder dieses und jenes und Menschen sind aber noch außerhalb etwas, außer diesem Problem. Und das fand ich so toll, also dass man sich immer im Kopf behält, die Person ist nicht nur die Krise.
Voll.
Die war davor jemand und die wird danach jemand sein. Also das ist auch dieser Glaube von den Freunden und Freundinnen drumherum, dass es nicht so bleiben muss.
Da sprechen wir, glaube ich, nachher noch ein bisschen in der Lösung auch drüber.
Ha, ne? Die so. Kommt auch bald.
Also das ist dann so eine Säule, die gerade wackelt in meinem Leben, aber welche anderen Säulen gibt es noch, die immer noch stehen?
Bei Anne ist diese Krise ja schon wirklich jetzt eine Zeit her und ihr Fall ist natürlich auch speziell, weil sie sich ja für einen sehr offensiven Weg entschieden hat, mit dieser Lebenskrise umzugehen, ihrer Insolvenz, dem Pleitegehen, dem Scheitern. Das muss auch nicht der Weg für jede Person sein. Ihr hat eben dieser Aktivismus, also sie hat ein Buch geschrieben, sie war in Talkshows, sie hat einen Verein gegründet, der sich um insolvente Menschen kümmert. Also sie ist wirklich sehr nach draußen gegangen, was ihr sehr geholfen hat. Und was aber grundsätzlich auch für die vielen Menschen gilt, die nicht so sichtbar sind in ihrer Krise, dass sie zwar um sehr bittere Erfahrungen reicher sind, aber um sehr viele Erfahrungen und dass sie sehr viel wissen eigentlich übers Leben, was andere Menschen einfach noch nicht kennengelernt haben. Also man kann in der Krise wachsen, auch wenn das jetzt kein
Überschrift sein soll.
Wie kann man es anders ausdrücken? Ich weiß es nicht. Aber man kann sich zumindest selbst überraschen. Und das ist das, was Anne allen Krisengebeutelten mitgeben möchte.
Wenn ich jetzt rückblickend die Anne anschaue, die es damals gab, dann frage ich mich, warum ich mich selber so wenig gekannt habe. Also ich glaube, kein Mensch ist überraschter gewesen als ich, dass ich in Bewegung geraten bin und etwas versucht habe zu verändern. Und das ist auch oftmals das Problem, wenn man auf eine solche Situation zugeht. Man malt sich aus, wie man handeln wird, wie man funktioniert. Und wenn man dann tatsächlich in der Situation ist, funktioniert man anders. Ich freue mich, dass ich wieder aufgestanden bin. Ich freue mich über die vielen Sorgen, die ich damals gehabt habe, die nicht eingetreten sind. Das ist etwas, was ich heute immer wieder zu Menschen sage. Es reicht, das Problem zu behandeln, das man gerade hat, wenn eine solche Situation eintritt, und nicht sich auszumalen, was alles da ist und zu versuchen, alles abzuwehren, weil vieles von dem, was man sich ausmalt, kommt nicht.
Die Lösung, Maren. Ich habe ja Anne auch nach konkreten Strategien gefragt, die sie, als die Krise noch so ganz frisch war, gemacht hat. Und da hat sie zum Beispiel begonnen, fand sie sehr hilfreich, sich alle Sorgen, die so in ihrem Kopf sind, jeden Tag aufzuschreiben und durchzustreichen.
Mhm, voll die gute Strategie, ja.
Sehr simpel, aber das aus dem Kopf zu kriegen.
Total, ja. Also wenn wir Angst haben, wie in der Krise, dann tendiert unser Gehirn so daran, in die Zukunft zu schauen und an all das zu denken, was geschehen könnte. Also akute Krisen verstärken so unseren Blick nach vorn und das wiederum verstärkt die Gefühle von Angst und Überforderung. Und diese Zukunftssorgen aufs Papier zu schreiben, kann entlastend sein. Hilfreich kann auch sein, sich auf das zu besinnen, was ich in meinem Leben oder die Person oder Anne in dem Leben schon erreicht und gemeistert hat und sogar auch, was Eltern, Großeltern, Urgroßeltern schon gemeistert haben. Also ich berufe mich dann auf das, was ich selbst und auch die Generation vor mir bereits bewältigt haben im Leben.
Ich muss an die Ahnen denken. Vielleicht haben die Ahnen es aber auch komplett verkackt. Aber doch, es kann schon helfen. Man denkt wahrscheinlich auch in der Krise gerne sehr eng im Sinne von, nur ich habe diese Krise und nur mir geht es jetzt so schlecht. Und ohne das relativieren zu wollen, bestimmte Menschen in unserer Familie vor uns hatten wahrscheinlich unter Umständen auch schon schwere Krisen.
Ja.
Und wir haben sie im Alter kennengelernt und dann waren sie unter Umständen doch auch manchmal fidel. Da muss ich gerade an meine Oma denken.
Ja, genau, zum Beispiel. Also so diesen Blick nach hinten zu richten, ne, statt in diese ungewisse Zukunft. Und was wir uns auch bewusst machen können, das habe ich vorhin schon kurz angesprochen, uns zu überlegen, was sind die Säulen, die mein Leben tragen? Wir alle können uns unser Leben so ein bisschen vorstellen wie so eine Akropolis.
Witzig.
So
ich dachte, du kommst jetzt mit dem Stuhl. Aber nein, es ist
wie ein Akropolis. Stuhl?
Ja, es gibt die drei Stuhlbeine. Die sind, also verstehst du, ein Stuhl steht auf drei Beinen. So ein Hocker steht auf drei Beinen.
So ein Milchschemel.
Ja.
Milchschemel.
Ja, so ein Milchschemel, genau. Und das sind auch so verschiedene Säulen, aber Akropolis gefällt mir sehr gut.
Okay, cool, geiles Bild. Ja, also
die ist noch ein bisschen dicker.
Die hat halt noch ein bisschen mehr Säulen sozusagen.
Ah, stimmt.
Also dieses Gebäude unseres Lebens wird von verschiedenen Säulen getragen und in der Krise fällt oft eine oder auch mehrere von so ganz tragenden Säulen weg, von so ganz dicken Kloppern. Und das Haus, also unser Leben, gerät dann ins Wanken und wir können in so einer Situation schon Stabilität finden, indem wir entweder bestehende Säulen ausbauen, zum Beispiel indem wir bestehende Beziehungen noch verstärken und intensivieren, oder indem wir auch neue Stützpfeiler aufbauen. Zum Beispiel in der Therapie, in meiner Praxis, da lasse ich das Patientinnen und Patienten wirklich aufmalen, dieses Haus. Und wir überlegen gemeinsam, was sind Fertigkeiten, Fähigkeiten, Menschen oder Ressourcen oder schon in der Vergangenheit Erlebtes, was mir auch jetzt Stabilität geben kann.
Okay, ich finde die Akropolis auch ein besseres Bild noch als diesen Schemel. Weil der Schemel ist ja quasi so...
Geil, ich habe von dem Schemel noch nie gehört.
Der Schemel ist vielleicht einfach ein bisschen zu simpel. Da sind drei Säulen, also halt Beziehung meine ich damit, Freundschaften und Arbeit.
Mhm.
Und es ist aber natürlich viel...
Ja, viel vielschichtiger,
als wenn eines nicht, genau, weil wenn eines wegfällt, dann wackelt der Schemel schon so halt und dann steht er nur noch auf einem Bein. Da geht's schneller vorbei bei dem Schemel.
Jetzt stellen wir den Schemel beiseite, ich möchte über was anderes sprechen.
Ich sitze halt drauf.
Ich würde noch über Ressourcen gerne sprechen, weil das so ein ganz häufiger Begriff ist, wenn wir über Krisen sprechen.
Ja,
genau.
Ressourcenaktivierung. Ich dachte schon, wir reden über Resilienz, aber Ressource ist auch so ein R-Wort. Lass uns das mal zerlegen.
Resilienz, Ressourcen, das sind ja so ein bisschen so Modebegriffe vielleicht fast schon. Und womit dann aber dieser Begriff Ressourcen, Ressourcenaktivierung wirklich gefüllt ist, ist so total unterschiedlich.
Mhm.
Aber ja, im Kern geht's darum, Kraftquellen zu aktivieren oder auch wieder zu entdecken. Und warum ist das so wichtig in der Krise? Also es ist ja so, wir alle verfügen über so unbewusste innere Programme, die schon bestimmen, wie wir auf Belastungen reagieren. Manche reagieren mit Wut auf Belastung, andere reagieren mit Flucht auf Belastung. Und diese Reaktionsmuster sind schon so als neuronale Netzwerke auch in uns ein Stück weit gespeichert oder angelegt. Und wir können uns das so ein bisschen vorstellen, wie so verschiedene Autobahnen oder Wege in unserem Gehirn, auf denen diese neuronalen Verknüpfungen so laufen. Und je häufiger wir einen Weg gehen, desto breiter und ausgebauter wird er. Also ich mach's mal an einem Beispiel vielleicht. Je häufiger ich dann, wenn ich gestresst bin, das ist jetzt so ein plattes Beispiel, aber je häufiger ich dann joggen gehe, desto stärker wird diese Verknüpfung in meinem Gehirn, die sagt, hey, Maren oder Phoebe, wenn es dir nicht gut geht, dann würde dir jetzt wahrscheinlich Bewegung helfen.
Du, die Woche habe ich es zum ersten Mal geschafft. Also man kann ja auch einfach, wenn man gestresst ist, Dinge werfen. Das ist eine schlechte Strategie, wenn man sehr viel Druck hat, weil wenn man einmal schmeißt, schmeißt man immer.
Und das hast du diese Woche gemacht? Oder?
Diese Woche habe ich mal...
Hast du mal anders gemacht?
Habe ich mal nicht geschmissen. Nein, ich schmeiße natürlich keine Gegenspinne nicht. Nee, ich war dann... Okay, weiteres Outing. Ich gehe zum Faszien-Swing.
Ja, mit den Ommis.
Ja, mit den Ommis. Es ist so. Okay. Mit den älteren, sehr sportlichen Damen, ja, die das nämlich alles wunderbar hinkriegen.
Mit den Best-Agern.
Ja, mit den Center Bergers, die sich dehnen können bis ins ganz hohe Alter. Und das ist ja auch mein Plan. Und ich war so gestresst auch. Mhm. Und normalerweise wäre ich wütend geworden. Das ist so mein Trampelpfad, Wut. Mhm. Und jetzt war ich beim Faszien-Swing. Also ich wusste, ich muss zum Sport, dann wird es besser werden.
Wenn wir dann was anders machen, wenn wir statt wütend zu werden zum Faszien-Swing gehen, auch ein gutes Wort.
Tut mir leid, Anne, für dieses Beispiel jetzt. Sorry.
Dann ist es so, dass ich ein bisschen einen neuen Trampelpfad in meinem Kopf vielleicht anlege. Und je öfter ich diesen Trampelpfad anlege, also je öfter ich dieses Sportprogramm sozusagen mache, desto breiter wird dieser Pfad und ist dann wirklich ein Weg, den ich zur Verfügung stehen habe, wenn eine akute Krise auftritt oder wenn ich akut in Stress gerate. Also bei der Bewältigung von Krisen kommt es wirklich oft entscheidend darauf an, welches der Programme in mir springt an. Ist es jetzt das Programm, weiß ich nicht, was rumschmeißen, auf dem Handy rumscrollen, oder ist es das Programm, ich tausche mich mit einer vertrauten Person aus, ich gehe zum Sport, ich, weiß ich nicht, mache eine Atemübung. Das soll jetzt, es ist mir total wichtig, das soll jetzt auf keinen Fall heißen, wir müssen einfach alle wie blöd trainieren, wie wir mit Krisen umgehen und dann kann kommen, was will und wir gehen da ganz positiv und agil ran und gehen einfach joggen und alles wird gut.
Ja, Faszien-Swing wird keine Krise lösen, an der Stelle nochmal ganz wichtig.
Genau, aber es ist schon so, gerade weil eine Krise so schwierig für uns ist, ist es hilfreich, auf ein gutes Netzwerk an Ressourcen zurückgreifen zu können.
Und vielleicht auch, dass wir drüber nachdenken, das Programm, das bei mir immer anspringt, ist es hilfreich? Ist es wirklich hilfreich, nächtelang wach zu legen und zu grübeln, jeden Abend eine Flasche Wein zu kippen oder halt im Telefon zu doomscrollen? Ist es wirklich auf Dauer das Programm, das gut für mich ist?
Ja, da ist die wichtige Frage, ist es langfristig hilfreich? Kurzfristig ist diese Flasche Wein am Abend insofern
kann man schon mal machen.
Hilfreich, weil es mich so ein bisschen wegbeamt. Aber wie ist es am nächsten Tag und in der nächsten Woche?
Ich bin hochmotiviert, mich um das innere Straßennetz zu kümmern, das wir auch schon anlegen können, wenn wir nicht gerade so gebeutelt sind, wie Anne mal war. Ja, dass wir dann, auch wenn Krisenzeiten kommen, dass wir auf gute Wege zurückgreifen können. Ich hoffe auch, dass wir in der Folge zu den Leuten, die drumherum stehen, um die krisengebeutelte Person so ein bisschen Input geben konnten. Und dann erstmal ganz herzlichen Dank, Anne Kork, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Ja, vielen Dank.
Und danke, Maren, für die ganzen Insights.
Danke dir, Phoebe, und danke euch, dass ihr dabei wart.
Wenn ihr uns etwas ausführlicher kontaktieren möchtet, zum Beispiel für Feedback oder Themenvorschläge, wir haben eine neue Mailadresse, schreibt uns an die.loesung@br.de oder schickt uns eine Sprachnachricht im Messenger eurer Wahl an die 0173 45 22 100. Und natürlich die Lösung abonnieren, dann hört ihr auch die nächste Folge quasi automatisch. Und wir freuen uns über Bewertungen, nette natürlich, in der Podcast-App eurer Wahl. Es gibt nicht die Lösung.
Aber jeder Schritt zählt.
Die Redaktion hatte Nermin Ismail, Produktion Anja Beusterin, Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.